14, der Autoren-Podcast. Präsentiert von Dr. Daniela Preis. Biografin, Journalistin, Autorencoach. Ausgabe August 2022. Daniela Preis im Gespräch mit Anja Kurz. Wissenswertes zum Vertrieb.
Wissenswertes zum Vertrieb erzählt uns heute Anja Kurz. Sie ist bei Gräfe und Unser tätig, einem sehr großen, bekannten Ratgeberverlag. Und alles andere, da mache ich es mir jetzt einfach und gebe den Hörern die Gelegenheit, gleich mal deine Stimme zu hören. Stell dich doch erstmal selber ein bisschen vor.
Ja, gern. Hallo. Also ich bin die Anja und wie Daniela schon gesagt hat, ich arbeite bei Gräfe und Unser im Vertrieb seit über 3 Jahren schon.
Wie bist du denn in die Verlagsbranche gekommen?
Also ich bin ja eigentlich ursprünglich gelernte Buchhändlerin. Da habe ich die Ausbildung vor 8 Jahren angefangen, nachdem ich schon über 4 Jahre im Buchhandel gearbeitet hatte. Die Buchhandlung hat nur damals leider nicht ausgebildet, aber ich habe dann mit 20 meine Ausbildung angefangen, damals noch in Düsseldorf. Da bin ich, also ich bin gebürtig vom Niederrhein und habe halt im Rheinland in Düsseldorf gelernt und bin nach der Ausbildung dann vor 5 Jahren nach München gezogen und habe da 1,5 Jahre noch in einer kleinen, süßen Kinderbuchhandlung gearbeitet, wo ich auch immer noch aushilfsweise bin. Aber die mussten dann vor knapp 3,5 Jahren leider die Filiale, wo ich auch tätig war, schließen. Und das ging dann nicht mehr so ganz, dass sie sich eine Vollzeitkraft, also mich, leisten konnten. Und dann brauchte ich halt einen neuen Job. Und es war mitten im Weihnachtsgeschäft. Und da hat jetzt nicht wirklich ein Buchhändler gesucht. Das war nämlich eine Woche vor Heiligabend. Und wir hatten damals bei uns eine Stammkundin, die bei Random House, die ja auch riesengroß sind hier in München, auch, glaube ich, im Telesales arbeitet, dann zu mir gesagt, ich soll doch einfach mal bei der Verlagsgruppe meines Vertrauens gucken, weil die immer gerne Buchhändler suchen. Und an demselben Tag, also ich habe dann wirklich 5 Minuten, nachdem sie raus war, direkt bei Gräfe und Unser geguckt, weil ich halt auch in der Ausbildung schon viel mit Reiseführern zu tun hatte und generell, seit ich eigentlich denken kann, die U total toll finde, weil meine Oma hat es geliebt, meine Tante liebt es. Also ich bin quasi so aus so einer GU-Fan-Familie, um es genau zu sagen. Und habe dann halt direkt bei Gräfe und Unser geguckt und exakt an dem Tag wurde halt die Stelle, die ich jetzt habe, auch wirklich ausgeschrieben, wirklich nur wenige Minuten davor. Und ja, eigentlich klingt es nach so einem riesen Zufall, aber ich finde immer noch, es ist irgendwie Schicksal gewesen, dass ich bei Gräfe und Unser gelandet bin, weil ursprünglich hätte ich eigentlich gar nicht gedacht, jemals in einem Verlag zu landen. Aber ich habe es dann dennoch geschafft.
Ich finde, es ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Gräfe und Unser hat ja auch eine sehr lange Tradition, da kommen wir später nochmal drauf. Wie läuft denn dein Arbeitsalltag im Vertrieb so ab? Was sind deine Aufgaben?
Also ich habe ja gerade schon gesagt, Telesales, ne, so nennt sich die Abteilung, wo ich tätig bin im Vertrieb. Wir sind quasi so wie der Außendienst. Also der Außendienst, der geht ja in die Buchhandlungen, stellt den Buchhandlungen das Programm vor. Und wir machen das halt auch, aber telefonisch für die kleineren Buchhandlungen, für die kleinen süßen Inhabergeführten, die ich sowieso total liebe. Als Buchhändlerin ist das ja auch klar. Genau, und also ich bin meistens schon so ab 6:45 in meinem Büro. Also ich bin auch echt nie im Homeoffice, weil ich könnte es irgendwie von zu Hause aus nicht so viel die ganze Zeit zu telefonieren, von zu Hause aus mit meinem privaten Handy. Ich brauche da halt meine tolle Telefonanlage für, die ich im Büro habe. Und ja, also ich bin so ab 6:45 meistens im Büro, bearbeite dann erstmal Remissionen und dann starte ich meistens so ab 8 Uhr schon in die Termine. Also, dass ich halt die Buchhändler anrufe und das richtet sich immer danach, was wir gerade für eine Zeit haben. Also jetzt im Moment haben wir halt die Novi-Termine, die zweite Reise, also sprich die Herbstreise mit unserem Herbstprogramm. Zwischendurch habe ich aber auch öfter so Backlist-Termine.
Ich gehe mal dazwischen, weil du mir hier so, also uns, sage ich mal, den Podcast-Hörern, natürlich die dir geläufigen Fachbegriffe hier so einstreust.
Oh Gott, ja.
Also,
Entschuldigung.
Ich schätze es mal, Telesales, da steht Tele für Telefonverkauf.
Richtig, genau.
Und dann hattest du gesagt, Remissionen, ich weiß es natürlich, und die Novis sind vermutlich die Novitäten. Also vielleicht, wenn du das einfach ein bisschen auch erklärst.
Tut mir leid, ja. Also genau, Remission ist halt das, was nicht verkauft wurde und was die Buchhändler dann natürlich gerne zurückschicken möchten, um halt für entsprechende Novitäten Platz zu haben. Das ist natürlich auch logisch, was nicht verkauft wird. Das macht ja gar keinen Sinn, wenn man die Bücher dann ewig in der Buchhandlung stehen lässt. Davon werden die Bücher ja auch nicht besser. Man kann sie dann zurückholen, wieder ins Lager nehmen und dann kann sie dann halt ein anderer Buchhändler einkaufen, bei wem auch immer der Titel dann besser funktioniert. Also da merkt man halt auch immer, manche Titel gehen halt bei dem einen Buchhändler besser, bei dem anderen schlechter. Das ist immer so ein bisschen standortabhängig, aber man muss es natürlich erstmal ausprobieren. Und damit die Buchhändler es ausprobieren können, genehmigt man dann aber auch die Remission, dass man sagt, okay, ich nehme es zurück und dann nehmen sie dann halt neue Titel dafür.
Das hat ja auch schon ein bisschen was von Marktanalyse, sage ich mal, und Controlling, dass ihr ein Gefühl dafür bekommen könnt, was funktioniert, genau. Was ihr dann wieder mit dem Außendienst koppeln könnt, stelle ich mir so vor.
Ich gucke mir also vor den Terminen auch immer noch mal so, sage ich mal, in die Umsätze rein, welcher Erlebnisbereich, sage ich mal, beziehungsweise welche, also wir haben ja bei uns Kochen und Verwöhnen, Körper, Geist und Seele, Heimtierhaus und Garten und so weiter und so fort. Da haben wir ja mittlerweile sehr, sehr viel. Und da gucke ich halt rein, okay, wo liegt bei den Kunden der Schwerpunkt, dass ich jetzt, wenn ich jetzt sehe, okay, die haben jetzt beispielsweise bisher nichts von Unum gehabt. Also Unum ist jetzt unser neuer Bereich für Spiritualität. Dann weiß ich, okay, ich muss mit denen jetzt nicht unbedingt groß und breit über die Unum-Titel sprechen, weil die da nicht funktionieren. Man versucht es trotzdem irgendwie so ein bisschen, weil ja doch immer die Titel auch unterschiedlich sind. Aber man bereitet sich dann halt so auch darauf vor, dass man so ein bisschen Analyse macht. Und die Buchhändler wissen ja selber auch, die kennen ja ihre Kunden, die kennen ja ihren Standort. Und dann sagen die auch manchmal, ja, nee, Frau Kurz, also Spiritualität, das ist bei mir gar kein Thema. Und manchmal schätzen sie es aber auch ab und zu mal ein bisschen falsch ein, dass man dann sagt, ja, probieren sie es trotzdem aus. Ich hatte jetzt letztes Jahr, da hatten wir mit dem Steffen Hensler ein Kochbuch gemacht und da hatte ich total viele Buchhändler, die dann am Anfang meinten, ja, nee, sowas geht bei mir gar nicht, so fernsehaffin sind meine Kunden gar nicht. Und plötzlich ging der Titel richtig durch die Decke und Buchhändler haben bei mir nachbestellt, die total selber verwundert waren, dass ihre Kunden danach gefragt haben. Da steckt man manchmal nicht so wirklich drin. Man kann es manchmal nicht so ganz abschätzen, aber so zur Vorbereitung ist es schon mal ganz gut.
Ich finde auch interessant, dass du sagst, es ist je nach Standort unterschiedlich. So hatte ich das noch gar nicht gedacht, weil das heißt ja, dass ja jetzt übertrieben gesagt, ob es jetzt, je nach Region andere, also ob es jetzt Land oder Stadt oder Innenstadt oder Außenstadt oder weiß ich nicht was ist, da auch einfach tendenziell andere Leute wohnen und man da dann eben andere Zielgruppen bedienen kann.
Ja, richtig. Also man merkt das halt schon. Also ich habe ja auch ein paar Kunden, die wirklich in der Stadt sind. Da gehen nochmal ganz andere Titel als jetzt die Kunden, die wirklich so richtig auf dem Land sind. Und das ist, da kommen aber viel, viel mehr Faktoren dazu. So wie groß ist der Altersunterschied von der Region? Also die Buchhandlung, wo ich gearbeitet habe, das war ein Filialist. Bevor ich in die Ausbildung gegangen bin. Ich habe ja schon gesagt, 4 Jahre, bevor ich in die Ausbildung gegangen bin, war ich schon mal in der Buchhandlung tätig. Und da war halt das Problem, also was heißt das Problem? Da hatten wir so einen Altersdurchschnitt im Ort von 40 bis 45. Und wir haben aber trotzdem aus dem Zentrallager, damals von den Filialisten, ganz viele Schwangerschaftsratgeber gekriegt, weil die halt überregional gesehen ziemlich gut gegangen sind. Aber bei uns halt nicht.
Ja.
Die haben überhaupt nicht funktioniert. Nee, das also, du brauchst bei Mitte 40-Jährigen keine Schwangerschaftsratgeber mehr. Das ist dann immer so ein bisschen, da merkst du es dann halt, muss ich das dann halt schon so ein bisschen anschauen, okay, wie ist der Altersdurchschnitt, was ist das für ein Standort, sind Parkplätze vorhanden? Also da spielen so viele Faktoren mit rein, die Kunden natürlich bei sich dann ein bisschen besser kennen. Aber man kann ihn ja trotzdem noch beratend zur Seite stehen, dass man dann da sitzt und sagt, ja, wissen Sie es denn wirklich, ob Ihre Kunden sich nicht doch dafür interessieren? Also ne, es gibt manchmal so Themen, das überrascht die Buchhändler selber.
Mhm. Aber es ist eine sehr komplexe Sache, finde ich, und braucht auch sehr viel Feingefühl.
Das stimmt. Vor allem man darf dann da natürlich auch nicht so sitzen und dann sagen, ja, aber das wird jetzt bei uns der Mega-Knaller. Also bei uns die Schwerpunkttitel heißen Knaller. Und dann sagen sie, müssen das jetzt aber nehmen, weil das ist ein Knaller, weil das wird überall in den Medien sein. Und denen quasi das reindrücken, weil das würde ich niemals machen. Weil wenn die sagen, nö, Frau Kurz, das geht nicht, dann sieht man immer hinterher, wenn sie es dann doch noch bestellen. Frau Kurz hatte doch recht, aber man braucht ein bisschen Feingefühl, dass man dann halt auch sagt, okay, die Buchhändler wissen schon, was sie machen.
Mhm. Aber Knaller finde ich gut. Also das ist jetzt nur euer interner Begriff, das ist jetzt kein branchenübliches.
Nee. Also der Branchenbegriff ist Schwerpunkttitel, aber wir nennen es halt Knaller. Das klingt halt natürlich so ein bisschen besser, wenn man sagt Knaller. Und, aber auch da wird auch noch unterschieden, A-Knaller, B-Knaller. Also wer hat jetzt mehr Potenzial, wer hat auch viel Potenzial, aber jetzt vielleicht nicht ganz so viel wie der andere Knaller. Also ja.
Und ihr gestaltet ja auch die Verlagsvorschau. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was das ist und was sie bedeutet, wie das funktioniert?
Also wir machen das über VLB Tix, die Vorschau. Da kann man das halt auch einpflegen und dann halt drucken lassen. Aber es läuft halt hauptsächlich über unseren Innendienst und das Marketing. Aber es ist natürlich ein super, super wichtiges Arbeitsmaterial für uns, weil die Buchhändler noch hauptsächlich die gedruckte Vorschau wirklich benutzen. Das habe ich jetzt gemerkt. Die Vorschau kam jetzt 3 Wochen später, als ich eigentlich meine Reise geplant hatte. Also auch wir im Telesales nennen es Reise, auch wenn wir nicht im Auto sitzen und umherfahren. Und ich habe jetzt wirklich 3,5 Wochen lang nichts anderes gemacht, als meine Termine zu verschieben, weil die Buchhändler alle noch keine gedruckte Vorschau hatten und gesagt haben, ich brauche aber die gedruckte Vorschau. Und ist ja auch klar, wir reden hier von Buchhändlern, die sind natürlich haptikaffin. Da bin ich genau auf der Seite der Buchhändler, weil ich bin ja auch total haptikaffin. Und während meine Außendienstkollegen natürlich dann da sitzen mit ihren Laptops in den Terminen, sitze ich halt tatsächlich in meinen Terminen auch und habe noch eine gedruckte Vorschau vor mir liegen, wo ich halt auch meine Notizen zu den Titeln drin habe. Vor allem so für die ersten, ich sag mal so 10, 15 Termine, brauchst du halt auch noch deine Notizen. Irgendwann hast du dieses Programm dann so im Kopf, dass du, da könntest du mich nachts um 3 anrufen und ich ratter dir das Programm komplett runter. Aber so für die ersten Termine ist es immer noch wichtig, auch denselben Verlauf mit den Buchhändlern zu haben, dass man genau weiß, oh, auf welcher Seite sind sie gerade, was haben sie eventuell gerade für einen eigentlich wichtigen Titel übersprungen. Man muss den Buchhändlern manchmal auch zu ihrem Glück verhelfen, weil die einen Titel gar nicht so wahrnehmen, wie sie ihn eigentlich vielleicht manchmal wahrnehmen sollten, wenn sie gar nicht so durchgelesen haben, dass dieser Titel eigentlich einen Schwerpunkt auf ihre Region hat. Also da haben wir jetzt auch im Herbstprogramm einen Titel, der einen Schwerpunkt für Berlin hat, aber das siehst du nicht sofort. Und da musst du dann manchmal, wie ich immer sage, die Buchhändler immer noch so ein bisschen zurückjagen. Und das ist dann auch echt ganz wichtig, wenn du halt dasselbe Arbeitsmaterial hast wie die Buchhändler, dass du halt mit ihnen durchblätterst. Aber die Redaktionen, die hängen dann natürlich auch mit drin. Die müssen natürlich entsprechende Informationen liefern. Also das ist so ein riesenkomplexes Ding, diese Vorschauproduktion. Das mag man sich gar nicht vorstellen, was da alles so mit dranhängt, weil man braucht ja bestimmte Daten dafür. Das muss ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch da sein, damit es halt auch wirklich noch rechtzeitig in den Druck gehen kann. Und es müssen dann halt sämtliche Sachen fertig sein bis zum Tag X, damit die Vorschau produziert werden kann.
Ja, die Vorschau bietet letztlich euer nächstes Verlagsprogramm ab. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, mit Reise meinst du tatsächlich, dass du einfach diese ganzen Buchhandlungen durchtelefonierst, so wie der Außendienst hinfahren würde und mit denen besprichst, welche Titel sie nehmen und welche nicht und wie viele und warum nicht.
Genau. Also ich rufe da jetzt nicht einfach so bunt durch die Gegend an und sage, ach, wir haben noch das Herbstprogramm, jetzt nehmen Sie sich mal eine Stunde Zeit für mich. Also da rufe ich dann, also man macht dann meistens die Termine schon beim letzten Termin aus, dass man guckt, okay, wann telefonieren wir das nächste Mal. Also man hat genau wie der Außendienst fest ausgemachte Termine, wann man anruft, damit die Buchhändler sich auch vorbereiten können. Das ist ja auch wichtig, die brauchen ja auch so ihre Zeit zum Vorbereiten, die müssen sich ja vorher auch erstmal einlesen in die Vorschau. Die haben ja dann auch noch Fragen, die sie einem stellen. Klar, man hat auch manchmal, ich habe auch einige Kunden, die dann sagen, rufen Sie mich einfach spontan an, wenn die neue Vorschau da ist, dann machen wir spontan einen Termin aus, aber spontan heißt dann auch trotzdem irgendwie so noch mit 2, 3 Tagen Vorlauf, dass sie sich vorbereiten können.
Wie viele Kunden oder ich sage mal Buchhandlungen betreust du denn dann, dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt?
Also ich habe jetzt 5 Gebiete. Also ich betreue Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg und rein theoretisch auch noch Benelux. Aber da sind jetzt in Benelux sind 7 deutschsprachige Buchhandlungen oder wie viel? Das sind jetzt nicht ganz so viele, aber ich habe 5 Gebiete. Das sind so insgesamt knapp 700 Kunden. Aber nicht alle machen Termine. Also da habe ich so 100 bis 150 Kunden, mit denen ich regelmäßig Termine habe. Manche bestellen auch von sich aus oder nur, wenn es Aktionen gibt oder so. Also da das ist wirklich komplett durcheinander. Also man hat jetzt nicht nur die, mit denen man halt die Termine hat, sondern auch noch definitiv mehr Kunden, die jetzt vielleicht nicht immer unbedingt telefonieren können oder wollen und das halt oder auch sagen, sie machen das von alleine. Da hast du dann natürlich auch die Fälle, wenn du dann merkst, okay, da fehlen jetzt doch wichtige Titel, dann rufst du doch nochmal an und sagst, ach, wollen sie nicht doch noch? Ne? Aber so fest, dass ich Termine habe, sind so knapp 100 bis 150.
Und ich muss sagen, ich habe mich gefragt, es gibt ja eine Unmenge von Neuerscheinungen, also Novitäten jedes Jahr. Ich glaube im Moment so 75.000. Ist es dann für die Buchhändler, also mich überrascht ein bisschen, dass sie wirklich noch so sehr sich dann auf die Vorschau beziehen? Weil es sind ja auch sehr viele Verlage, jeder will was verkaufen, sehr viele Gespräche.
Also da kommt es ja immer noch drauf an, wie groß die Buchhandlung ist. Weil wenn sie jetzt nicht ganz so klein ist wie die, wo ich aushilfsweise arbeite, da hat man dann halt für die unterschiedlichen Bereiche auch unterschiedliche Ansprechpartner, dass einer sagt, okay, ich mache Ratgeber, der andere macht die Reise, der andere macht das Kinderbuch und Jugendbuch oder ne, das teilt sich dann so aus. Also die Buchhandlung, wo ich die Ausbildung gemacht habe, die hatte auch eine Ladenfläche von 1300 Quadratmetern und ich war beispielsweise dann auch für die Reise zuständig. Klar, wenn ein Kunde ankam und gefragt hat, kannte ich mich natürlich auch bei der Belletristik und so aus und auch bei Kinder- und Jugendbuch, aber den Novitäten-Einkauf, den macht dann halt in so größeren Buchhandlungen eine Kollegin oder ein Kollege und dann verteilt sich das so ein bisschen. Aber generell ist es, wenn du jetzt in einer kleineren Buchhandlung bist oder halt nur das wirklich nur der Inhaber, da habe ich auch einige Buchhandlungen, wo wirklich nur der Inhaber an sich selbst arbeitet und vielleicht 1-2 Aushilfen hat, da ist das noch mit der Vorschau nochmal dann insofern praktisch, weil die dann halt die Vorschauen mit nach Hause nehmen und abends zu Hause durcharbeiten, während sie noch ein Gläschen Wein nebenher trinken. Aber das macht man natürlich auch, wenn man nur für eine Abteilung zuständig ist. Also das habe ich auch schon oft genug erlebt. Aber das, ich finde, die Vorschauen, die bringen noch mal ein bisschen mehr Übersicht in das Ganze rein. Mhm. Also das sage ich jetzt auch aus Buchhändlerperspektive. Ne? Das kenne ich auch, wie gesagt, bei uns in der Buchhandlung, wo ich jetzt aushilfsweise noch arbeite, die ist ja auch relativ klein. Da ist es dann halt super praktisch, wenn wir die Vorschauen haben. Du kannst sie mit nach Hause nehmen, kannst es dir anschauen und vor allem, du kannst dann halt auch sehen, ach, die Kollegin, die sich schon angeschaut hat, die hat entweder ein Fragezeichen dran gemacht oder schon eine Menge dran geschrieben, dass man da vielleicht nochmal rumkorrigieren kann oder so, dass man sagt, ach, ich glaube, der Titel könnte bei uns besser funktionieren, als du es jetzt gerade einschätzt oder so. Man sieht ja auch schon, okay, was habe ich schon bearbeitet und was nicht. Also meine Buchhändler, in Anführungsstrichen meine, die organisieren sich das auch häufig so, dass sie sich das dann auch irgendwie nach den Terminen nachsortieren oder alphabetisch.
Jetzt haben wir hauptsächlich und auch sehr vielfältig und interessant vom Buchhandelsvertrieb gesprochen. Und ich glaube, wir könnten uns hier wirklich so 2-3 Stunden unterhalten und sehr viel von dir erfahren. Außer den Buchhandlungen, welche sind denn noch so die üblichen Vertriebswege, beispielsweise auch online, wo ihr so rausgeht?
Also bei uns ist der Vertrieb halt auch aufgesplittet in Vertrieb, Buchhandel, Sortiment, dann haben wir noch einen Vertrieb für E-Commerce und Key-Account und einen für den Fachhandel. Und bei E-Commerce und Key-Account, also E-Commerce ist klar, das sagt ja schon das Wort, also das sind halt so die ganzen Online-Händler. Key-Account, das sind halt die Filialisten, die halt dann ihre Bestückung machen für die Zentrallager. Und Fachhandel ist halt Fachhandel. Also das ist halt bei uns dann beispielsweise irgendwie Weinhandlungen, Tiermärkte, sowas zum Beispiel. Oder Apotheken sind halt auch Fachhandel. Da gibt es uns natürlich dann auch. Das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Ne? Also in Baumärkten gibt es uns ja auch. Da gibt es ja die Webers Grillbibel, direkt neben den Weber-Grills. Das ist natürlich auch super wichtig. Und der Fachhandel ist natürlich auch super wichtig, genauso wie E-Commerce und Key-Account. Also das ist halt auch klar. Aber wobei Key-Account ist ja eigentlich auch dann der stationäre Buchhandel, aber nochmal anders.
Und jetzt zum Beispiel mit diesem Fachhandel oder dem E-Commerce hast du auch zu tun oder ist das dann auch nochmal intern auf Mitarbeiter aufgeteilt?
Also Fachhandel jetzt nicht so direkt. Wir machen seit vorletztem Jahr auch die Apotheken wieder. Die waren eine Zeit lang bei einem anderen Vertriebsunternehmen, sage ich mal, das waren dann so freie Außendienstler, die ganz viele verschiedene Sachen hatten. Unter anderem dann halt auch unsere Bücher mit dabei bei Medikamenten. Aber jetzt ist es seit 2 Jahren wieder bei uns beim normalen Buchhandelsaußendienst angegliedert. Also da macht man noch so ein bisschen. Und ja, bei so Online-Shops, da hat man mal so ein bisschen in Anführungsstrichen kleinere. Also ich habe halt auch einen Online-Shop für Bergausstattung für Wanderer. Die haben dann halt die Wanderführer von unserem Partnerverlag beispielsweise und auch Radkarten und sowas. Also alles, was da so in die Richtung Bergreisen geht, das haben die halt in ihrem Online-Shop. Und die sind halt im Vergleich zu, sage ich mal, bestimmten großen Online-Shops natürlich dann nicht ganz so groß. Die fallen dann auch manchmal an uns, aber jetzt auch nicht so häufig. Also wir haben schon unseren Hauptfokus auf die Buchhandlungen. Aber manchmal passiert es halt wirklich, dass es dann heißt, ach, kannst du mal eben. Oder bestes Beispiel, da gibt es einen veganen Supermarkt in einem meiner Gebiete. Das ist ja eigentlich Fachhandel pur, aber der Vertriebsleiter für den Fachhandel, der meinte dann halt auch, ach ja, ich glaube, das kannst du am besten, weil ich selber mich halt auch vegan ernähre. Und deswegen habe ich den dann gekriegt. Mhm. So. Aber das ist dann halt auch so klein, das würde nur so einen ganz kleinen Teil von unserem Programm ausmachen, dass das sowieso für den Außendienst gar nicht so interessant gewesen wäre.
Aber die großen und jetzt nicht spezialisierten Online-Shops, da muss man ja jetzt auch nicht so auf die Zielgruppe wahrscheinlich achten, weil der Online-Shop, stelle ich mir vor, nimmt einfach erstmal alles, weil er ja online auch einfach im Prinzip alle Leute erreicht. Mhm. Mit denen telefoniert ihr dann nicht separat, so wie mit den Buchhandlungen?
Nee, also das macht dann wirklich E-Commerce, weil da natürlich noch mal ein bisschen mehr dran hängt, als es bei uns jetzt ist. Also das ist, ich kriege das nur manchmal so ein bisschen mit, weil der E-Commerce, also die Kollegen vom E-Commerce, die sind halt eigentlich alle hauptsächlich im Homeoffice. Deswegen kriegt man da so von deren täglicher Arbeit nicht so viel mit. Aber wenn ich da mal was mitkriege, da fallen Begriffe, die mir selber auch nichts sagen. Mhm. Wo man sich dann auch noch drauf konzentrieren muss. Also das ist nochmal, finde ich, so eine Welt für sich, der E-Commerce. Und das könnten wir, glaube ich, gar nicht. Also jetzt ja, nicht vom Können her, sondern ich glaube auch systematisch und zeitlich, weil das nimmt natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch.
Aber prinzipiell wird tatsächlich da auch mit jedem großen Online-Shop separat gesprochen, wenn die das wollen.
Mhm. Genau, also da gibt es halt auch so die Termine, die sie halt haben. Und da gibt es halt auch die speziellen Ansprechpartner bei uns, wo dann halt gesagt wird, okay, der macht jetzt den und den Online-Shop und den und den. Also vor allem der größte Online-Shop, ne? ja. Da haben wir auch 2 Ansprechpartner für, aber ja, beziehungsweise so ein bisschen aufgeteilt, glaube ich. Wie gesagt, beim E-Commerce, da blicke ich manchmal nicht so ganz durch.
Jetzt ist ja Vertrieb, also ich muss sagen, ich habe studiert bis 2011 und hatte damals erlebt, wenn die Studenten oder eben die Kommilitonen so gefragt worden sind, ich habe Buchwissenschaft studiert, was wollt ihr später mal werden? Wenn dann die Wahl Verlag war, dann ging es um Lektorat und Marketing. Kaum einer hat gesagt, ich möchte in den Vertrieb. Ist das auch dein Eindruck, dass Vertrieb so für viele das uninteressanteste Gebiet ist und so stiefmütterlich behandelt wird? Oder ist das einfach jetzt schon meine Erinnerung nicht mehr zeitgemäß?
Oh, es ist schwer zu sagen. Also wir hatten jetzt bis letztes Jahr auch eine Volontärin im Vertrieb, aber haben natürlich auch Volontäre überall anders. Ich glaube, das ist immer davon abhängig, erstmal, was für Volontärstellen werden überhaupt ausgeschrieben, ne? Wo wird jetzt gesagt, okay, da könnte man eine Volontärstelle einbauen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Vertrieb stiefmütterlich behandelt wird, weil es ja natürlich auch super wichtig ist, ne? Es ist halt, finde ich, so, keine Abteilung könnte ohne die andere leben. Also wir hätten nichts zum Verkaufen, wenn jetzt die Redaktion nicht da wäre. Aber die Redaktion, die müsste auch nichts herstellen oder machen, wenn wir nicht da wären. Ne? Also jede Abteilung ist so irgendwie voneinander abhängig. Und deswegen, ich habe nur mal bei uns Azubis mitgekriegt, vor ihrer Abschlussprüfung, dass sie da saßen, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht zum Vertrieb gefragt. Und genau konnten sie mir nicht erklären, was jetzt eigentlich ihr Problem ist mit dem Vertrieb. Also jetzt nicht Problem, ne? In Anführungsstrichen Problem. Ich glaube, es lag halt bei den Azubis vor allem auch daran, weil sie dann halt direkt zum Einstieg im Vertrieb sind und die Erinnerung vielleicht auch nicht mehr so ganz frisch ist, wenn sie dann halt am Ende ihrer Ausbildung sind. Aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei uns stiefmütterlich behandelt wird, weil das ist ja, finde ich, genauso eine spannende Abteilung. Wobei unsere jetzige Volontärin aus der Herstellung, die hatte halt gesagt, ja, sie wollte halt unbedingt Bücher machen. Und deswegen ist sie jetzt in der Herstellung und macht Bücher. Und ich glaube, dass man muss das auch so ein bisschen selbst reflektieren. Ich merke das auch bei unseren Azubis häufig. Wenn ich immer sage, hey, willst du dann mal telefonieren? Ne? Dass man sagt, ich setze mich daneben und du rufst einfach mal einen Kunden an. Die sind immer, oh Gott, telefonieren andere Menschen. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ob man jetzt introvertiert ist oder extrovertiert. Weil für den Job im Vertrieb musst du so dermaßen extrovertiert sein. Also du musst quasi die Extrovertiertheit in Person sein. Und das liegt halt einfach nicht allen, weil du musst halt viel mit fremden Menschen kommunizieren, die am Anfang fremd sind, wenn du jetzt frisch anfängst. Und ich merke das auch bei mir in der Generation. Ich glaube, daran liegt es halt auch so bei den Jüngeren. Die haben Angst vorm Telefonieren. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber die telefonieren einfach nicht so gerne. Also ich merke auch bei mir im Freundeskreis, es sind selten Freunde, die wirklich gern telefonieren. Die schicken lieber Sprachnachrichten, aber telefonieren, das ist für die das Grauen schlechthin. Und ich glaube, daran liegt es dann halt auch, du musst halt im Vertrieb natürlich auch nochmal, vor allem gerade bei uns im Telesales, sehr viel telefonieren.
Jetzt haben wir sehr viele Eindrücke von dir bekommen, wie es so intern in einer Vertriebsabteilung in einem großen Verlag ablaufen kann. Die Zielgruppe in dem Podcast sind aber hauptsächlich Autoren. Schafft man es dann, als Autor bei euch unterzukommen? Hat man da eine Chance? Kannst du da was sagen, auch wenn du jetzt nicht im Lektorat arbeitest?
Prinzipiell gibt es mehrere Wege, wie man zu uns kommen könnte. Also es gibt unterschiedliche Wege. Also entweder man schickt halt ein Exposé, wenn man sagt, okay, ich könnte mir das vorstellen bei GU, wenn man jetzt sagt, man hat irgendwie einen Ratgeber oder ein Kochbuch, dass man das dann halt zu uns schickt und wir schauen, ob es bei uns mit reinpasst. Also das muss ja auch immer so irgendwie ins große Ganze mit reinpassen. Ne? Also gerade die Kochbücher, jetzt die bei GU Gelb, wie wir es immer nennen, erscheinen, die haben ja eigentlich alle so ein bisschen dasselbe Prinzip. Es ist super einfach. Die Zutaten kriegt man in jedem Supermarkt und man hat diese Gelingengarantie von GU. Also wir haben ja auch Testköche und so weiter. Und es muss irgendwie so damit reinpassen, also dass es jetzt nicht zu exotisch, sage ich mal, ist. Ne? Das muss halt schon irgendwie passen. Und wenn man sagt, okay, ich kann mir vorstellen, dass es passt, dann schickt man das dann zu uns hin. Und die jeweilige Redaktion, die prüft dann halt auch noch, okay, was bringt der Autor noch mit sich und so weiter, ob's passt oder nicht. Es gibt aber auch manchmal so Situationen, wo sich der Redakteur denkt, oh, zu dem Thema würde ich gerne ein Buch machen. Und sich dazu dann einen Autoren sucht. Dass wenn er dann sagt, boah, ich würde jetzt gern, weiß ich nicht, ein veganes Kochbuch machen, dass er dann entweder schaut, was für Autoren wir schon haben, die in dem Bereich was schreiben könnten. Oder dass er dann halt nach Autoren sucht, die eventuell dazu passen könnten. Oder wenn man jetzt dann irgendwie jemanden auf Instagram entdeckt, irgendein Influencer oder wie auch immer eine Persönlichkeit, wo man sich so denkt, boah, mit denen könnten wir ein Buch machen. So funktioniert das beispielsweise auch, dass man sagt, boah, ich habe jetzt den und den Influencer entdeckt, der würde voll bei uns reinpassen, dass man da dann halt anfragt. Also da gibt es mehrere Wege. Aber prinzipiell kann man immer sagen, boah, ich glaube, es würde zu GU passen oder zu Gräfin Unzel. Wir haben ja mittlerweile so viele verschiedene Bereiche. Das kann man einfach ausprobieren. Man schickt es zu uns hin und dann guckt man, ob es klappt oder nicht. Also es ist halt auch so ein bisschen immer vom Thema abhängig. Ne? Also wenn das jetzt wirklich so ein Thema ist, was wirklich schon von sich aus eine breite Masse anspricht, dann ist es halt einfacher, wenn man jetzt noch nicht so, sage ich mal, eine Reichweite mit sich bringt, wie das Influencer normalerweise tun würden. Wenn man jetzt sagt, das ist jetzt aber so ein breit gefächertes Thema, wo jetzt es nicht wichtig ist, dass der Autor schon irgendwie bekannt ist, davon hängt es halt dann immer ab.
Mhm. und natürlich auch von eurer eigenen Programmplanung, den verfügbaren Plätzen für neue Titel. Da ist ja sicher auch viel Vorlauf immer mit drin.
Ja, ja. Also im Moment wird jetzt Herbst 2023 geplant.
Das geht ja sogar noch.
Also ja, also ich glaube, da sind wahrscheinlich andere Verlage noch mit ein bisschen mehr Vorlauf. Aber es kommt dann halt auch immer so ein bisschen drauf an. Manchmal passiert es auch, dass ein Thema passen würde. Und es dann aber heißt, oh, aber eine andere Redaktion hat in dem und dem Programm aber ein ähnliches Thema. Das passiert auch manchmal, dass sich die Redaktionen so untereinander überschneiden. Mhm. Und dann heißt es, okay, das würde jetzt bei uns dann halt nicht reinpassen. Also es gibt verschiedene Gründe, warum es auch nicht passen könnte, sage ich mal. Ne? Also es könnte sein, dass man sagt, boah, das Thema passt voll gut, der Autor würde voll gut passen, aber ne, irgendwie eine andere Redaktion hat schon zu dem Thema ein Buch. Also weil man will ja jetzt auch nicht sagen, ja, Autor passt, Thema passt, machen wir in 10 Jahren ein Buch draus. Ne? Ich glaube, da wäre jetzt kein Autor so begeistert.
Also es ist auch auf jeden Fall eine Glückssache für den Autor und einfach weiter ausprobieren.
Richtig, richtig. Immer ausprobieren. Also ich sage auch immer wieder, J.K. Rowling hat wie viele Verlage angeschrieben? 36, 37? Ich glaube, noch ein bisschen mehr. Also die hat ja auch so viele Verlage angeschrieben. Und die Story finde ich immer noch am besten, wo es damals dann in England einen Verlag gab, wollten sie es ja auf dem deutschen Markt auch rausbringen. Und hatten damals, ich glaube, bei Random House war es, angefragt. Irgendwer bei Random House meinte dann, na, das ist die Story von so einem Zauberlehrling, 7 Jahre, das will doch kein Mensch lesen, das funktioniert nicht. Und dann hat Carlsen gesagt, oh, ich glaube, wir probieren es. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen, ne? Das ist halt so, das hängt auch manchmal so davon ab, wie das dann der Verlag einschätzt, weil manchmal vertut man sich halt, ne? Wie bei dem Beispiel jetzt von Random House. Das finde ich ist halt immer noch so, finde ich, so eine Story, die irgendwie auch voll Mut macht, wenn man sowas hört. Wenn man dann sagt, okay, komm, J.K. Rowling, da haben auch anfangs so viele Verlage gesagt, boah, das will doch keiner lesen und jetzt schaust dir an, alle ordnen sich irgendwie den Häusern zu und was weiß ich nicht alles, was das mittlerweile für so ein Riesending ist, dieses ganze Harry Potter-Universum. Und ich glaube, da sind immer noch sehr, sehr viele, die damals in den 90ern gesagt haben, das funktioniert nicht, die jetzt wahrscheinlich das mitkriegen und sie denken, oh verdammt.
Und da gibt es ja auch etliche Beispiele von anderen Autoren, wo es so ähnlich gelaufen ist. Trotzdem, wenn man, ich sage es mal, die theoretischen Bücher liest, dann heißt das immer so, die Quote ist bei, ich weiß nicht, einem von 1000, wenn ich jetzt ein Exposé hinschicke, der dann wirklich genommen ist, wird, ist das bei euch auch ungefähr so in der Liga?
Ich weiß jetzt nicht so direkt, wie viele Einsendungen wir kriegen. Es gibt ja unterschiedliche Wege. Also, über unseren Leserservice geht natürlich einiges ein. Und eine ehemalige Auszubildende hat mir das auch mal erzählt, wo sie dann während der Ausbildung, die durchlaufen ja bei uns in der Ausbildung jede Abteilung, also fast jede. Und sie sagte dann auch, wo sie dann mal im Leserservice war, da hat sie auch diverse Manuskripte geschickt gekriegt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie viele da wirklich eingeschickt werden an Manuskripten. Das kann ich jetzt echt schwer einschätzen, ehrlich gesagt. Aber ich würde trotzdem dabei bleiben, einfach ausprobieren, weil mehr als Nein sagen kann ja nicht passieren. Und klar, man ist dann wahrscheinlich dann irgendwie, wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, die 30. Absage gekriegt hat, irgendwie ein bisschen natürlich dann so, oh, aber vielleicht wird es dann die 31.
Ja.
Ne? Wie gesagt, und ich finde halt, J.K. Rowling ist da halt so wegen der ganzen Harry Potter-Welt einfach so, finde ich, ein super Beispiel, weil sie halt einfach auch nicht aufgegeben hat und einfach gesagt hat, also ich will das jetzt veröffentlichen, irgendeiner muss das ja hier jetzt nehmen. Und man weiß ja, was draus geworden ist. Ne?
Ich komme nochmal zum Vertrieb zurück. Kannst du sagen, für Autoren, die ohne Verlag im Vertrieb sind, also oder ohne Verlag veröffentlichen, im Self-Publishing, welche wären denn so die wichtigsten Vertriebspartner, wo man gucken muss, dass man sein Buch unterbringt? Jetzt mal jenseits der regionalen oder auch überregionalen Buchhandlungen?
Also ich würde trotzdem voll und ganz immer auf den Buchhandel gehen, weil da gibt es auch diverse Beispiele an Autoren, die heute nicht so einen großen Namen hätten, wenn es die Buchhändler nicht geben würde. Weil vieles ist durch die Buchhändler ja natürlich Mundpropaganda, die sich dann rumspricht und sagt, boah, hast du das und das Buch gelesen? Die sind ja auch letzten Endes diejenigen, die es empfehlen. Und jetzt, wenn es in einem Online-Shop beispielsweise drin ist, wie willst du drauf kommen? Da wird jetzt, wenn jetzt irgendwie bei einem Online-Shop irgendein Mitarbeiter sagt, boah, das Buch hat mir richtig gut gefallen, ist aber jetzt vielleicht nicht so ganz bekannt, der Autor. Wie willst du das als Endkunde mitkriegen, wenn du jetzt keinen engagierten Buchhändler hast, der dann danach steht und sagt, ich finde das Buch große Klasse, ich hau das jetzt hier im Eingang direkt im A-Bereich auf den Tisch. Das kenne ich ja von mir selber. Du hast dann ein Buch, das vielleicht jetzt noch nicht so richtig bekannt ist, weil der Autor noch relativ frisch ist und kein Mensch kennt's. Aber es ist der Buchhändler, der dann letzten Endes da steht und sagt, boah, Sie müssen das lesen, Sie müssen das lesen. Da hatten wir vor 4 Jahren damals in der Buchhandlung auch mal so einen Fall. Da hatten wir auch ein super süßes Bilderbuch eingekauft von einem ganz frischen Autoren, sage ich mal, kannte noch keiner. Und der Vertreter hatte außerdem einen kleinen Zahlendreher drin und wir haben das Dreifache an Menge gekriegt, als wir eigentlich haben wollten. Mehr als das Dreifache. Also wir wollten, glaube ich, 2 und wir haben 25 gekriegt oder so. Und meine Chefin war anfangs so, oh Gott, aber ich war so begeistert von diesem Buch. Ich habe diese 25 Exemplare in 2,5 Tagen alle verkauft. Und das, finde ich, ist nochmal so einfach total wichtig, weil ein Kunde geht ja dann rein und der sucht dann natürlich zu einem bestimmten Thema was. Er würde jetzt aber vielleicht Buch XY im Onlineshop gar nicht finden, weil es halt vielleicht so weit unten ist. Mhm. Wenn du jetzt sagst, ich suche jetzt ein Buch zu dem Thema, was weiß ich, keine Ahnung, vegane Ernährung, und das Buch wäre jetzt aber ganz, ganz unten. Und das ist eigentlich richtig, richtig super, aber du würdest gar nicht darauf aufmerksam werden, weil natürlich die von den größeren Verlagen erstmal mehr ins Auge springen, weil die vielleicht weiter oben sind im Suchergebnis. Das ist natürlich dann in der Buchhandlung dann ganz anders, weil der Buchhändler, der geht natürlich danach, was ist auf den Menschen jetzt zugeschnitten, was will er haben, und er kann dann viel eher darauf agieren. Deswegen finde ich den Buchhandel nochmal viel, also wirklich am allerwichtigsten. Aber so generell, was natürlich auch nicht schlecht wäre im Barsortiment. Das geht aber natürlich auch dann über die Buchhandlung. Und da ist dann immer halt die Frage, welches nimmt man jetzt? Weil jede Buchhandlung ist bei einem anderen Barsortiment angeschlossen. Da gibt es ja so viele verschiedene. Und da kann man jetzt auch nicht explizit sagen, ach, geht zu Libri oder geht zu Umbreit oder geht dahin, weil jeder Buchhändler irgendwo anders angeschlossen ist. Aber generell würde ich sagen, es wäre auch nicht verkehrt, irgendwie in der Suchmaschine beim Buchhändler aufzutauchen, sprich, dass man irgendwie im VEB gelistet ist, dass man halt irgendwie über die Warenwirtschaft beziehungsweise über die Bibliografie beim Buchhändler auf jeden Fall auftaucht. Falls mal wirklich ein Kunde hingeht und explizit nach dem Buch fragt, dass man dann sagen kann, hey, ich könnte es über den Eigenverlag halt direkt bestellen. Das
ist halt, du bist ein sehr leidenschaftlicher Mensch und sehr euphorisch und zuversichtlich. Ich habe aber eher so die Erfahrung oder auch von anderen Autoren, wenn ich jetzt in die Buchhandlung hingehe und sage, könnt ihr mal ein Buch nehmen oder können wir mal eine Lesung zusammen machen oder was auch immer, dann kriegst du in der Regel eben eher zu hören, ach, nee, also ich meine, zu direkt sagt er nicht so wortwörtlich, aber es läuft ja dann darauf hinaus, dass man eben nicht bekannt genug ist, nicht umsatzträchtig genug und es ganz schwer ist, überhaupt so ein Buch als Newcomer, sage ich mal, der jetzt nicht irgendwie schon eine große Leserschaft mitbringt, das Buch da unterzubringen in der Buchhandlung.
Ja, also ich glaube, da hat man vor allem Vorteil, wenn man was Regionales gemacht hat, weil auf sowas fahren Buchhändler in der Regel immer richtig ab, wenn es irgendwie was Regionales ist. Aber generell ist es so, ich weiß es aus eigener Erfahrung, du hast sehr häufig, dass Autoren wirklich in die Buchhandlung kommen und sagen, könnt ihr mein Buch verkaufen? Natürlich kannst du da nicht alles nehmen, weil auch da geht es halt darum, passt das zu meiner Zielgruppe? Ne, wenn jetzt beispielsweise ein Autor ankommt, der hauptsächlich, Krimis schreibt, die im 17. Jahrhundert spielen oder so. Und du weißt aber ganz genau, deine Kunden interessieren sich weder für das 17. Jahrhundert, noch verkaufst du Krimis nicht gut, dann ist ja klar, dass du das Buch halt nicht nehmen würdest. Also auch da geht es, glaube ich, größtenteils darum, Standortanalyse? Wo würde das Thema am besten funktionieren? Ist das jetzt so ein breit gefächertes Thema, wo ich ein Buch zugeschrieben habe, was wirklich Mainstream in Anführungsstrichen ist? Ne? Wenn, sage ich jetzt, gut, ich habe ein Buch geschrieben, da hat sich ein Menschenmädchen in einen Vampir verliebt. Was dann natürlich auch so wieder Mainstream ist mit Vampire, bla bla. Das würde vielleicht dann eher besser funktionieren, als wenn man jetzt irgendwie so kleinere, unbekanntere Themen aufgreift. Ne? Also da kommt es halt wirklich auch immer auf die Zielgruppe an. Auch da würde ich von Buchhandlung zu Buchhandlung laufen und versuchen, weil, wie gesagt, nicht jedes Thema funktioniert überall gleich gut. Das habe ich auch echt häufig schon erlebt. Ich hatte ja vorhin schon mal das Beispiel angebracht hier mit dem Hänsler, der ja letztes Jahr dann so richtig gut funktioniert hat. Auch da habe ich auch Buchhandlungen, die es dann eingekauft haben bei mir, weil sie es überall auf den Bestsellerlisten gesehen haben und so. Und die sagen mir jetzt, ja, Frau Kurz, ich habe den Hänsler übrigens immer noch da. Was mache ich denn jetzt mit dem? Also das ist halt, ne, immer vom Standort abhängig. Und dann kann man ja, also ich würde dann vielleicht hingehen und sagen, okay, ich habe das und das Thema. Würde das eher in einer Großstadt funktionieren oder eher in einer Kleinstadt? Also da muss man halt auch immer separieren, weil das muss ja auch dann zu der Buchhandlung passen, das Thema. Also wir haben bei uns in der Kinderbuchhandlung auch häufig Autoren stehen, die uns da irgendwelche Thriller verkaufen wollen. Da stehst du dann und sagen, wir haben Kinderbücher. Man liest keine Thriller zum Schlafengehen vor.
Ja, da gibt es ja auch immer, dieses klassische Beispiel mit dem Telefonbuch, dass man, oder mit dem, weiß ich nicht, Roman, dass man an einen Telefonbuchverlag eingeschickt hat. Also eigentlich hier grundsätzlich das Gleiche, was du sagst, wie beim Verlag, auch mit der Buchhandlung. Einfach ausprobieren und zäh sein und eben auch gucken, passt der Verlag oder passt die Buchhandlung, was ein bisschen schwieriger ist, glaube ich, weil die haben ja jetzt nicht online auf ihrer Webseite stehen, wir interessieren uns speziell für XY. Ja. Aber da vielleicht einfach mit denen reden oder denen ihr Sortiment angucken.
Das ist, glaube ich, nochmal so das Erste. Also erstmal in die Buchhandlung gehen, allgemein das Sortiment abchecken und sich denken, würde mein Buch hier mit reinpassen? Weil, wie gesagt, wir haben wirklich häufig, also jetzt nicht, dass jeden Tag da ein Auto auf der Matte steht, ne, aber schon so irgendwie ein, zweimal im Monat. So war es zumindest früher noch. Und da musstest du sagen, ja, okay, das passt jetzt eher nicht so. Aber wir haben halt auch von so einem kleinen, ganz kleinen Münchner Verlag Kinderbücher da, die halt viel so in die Richtung gehen, so ein München-Wimmelbuch und so. Oder wir haben auch hier am Starnberger See, da gibt es auch einen ganz kleinen Verlag, die Spielwaren machen. Wir haben natürlich in der Kinderbuchhandlung auch Spielwaren. Und die hat halt auch so Puzzle zum Starnberger See, zum Ammersee, also alles hier so Fünfseenland. Das passt bei uns natürlich hervorragend hin, weil A, regional und B, Spielwaren. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du irgendwie in der Buchhandlung in Buxtehude das unterkriegen würdest, weil die Leute da wahrscheinlich stehen und sagen, okay, wo ist der Ammersee? So, also ich würde wirklich gucken, regional, wenn ich irgendwie jetzt habe, ich habe ein Buch, was jetzt, was weiß ich, im Taunus spielt, dann würde ich es jetzt, glaube ich, nicht in Berlin versuchen, ne? Sondern erstmal sagen, okay, ich versuche es jetzt erstmal im Taunus, wie gesagt, bei so regionalen Sachen. Da springen Buchhandlungen auch eher drauf an. Wir hatten hier in der zweiten Filiale, wo ich dann auch immer gearbeitet habe, auch tatsächlich Krimis da von einem Autoren hier aus dem Ort, auch Eigenverlag. Das waren dann halt Krimis, die halt hier in der Gegend gespielt haben. Und sowas hatten wir dann halt auch natürlich. Wir haben auch ein paar erwachsene Bücher, so ist es jetzt nicht, ne? Aber dass du da jetzt nicht sagst, okay, das ist jetzt ein Krimi, der A schon nicht in die Buchhandlung passen würde und der irgendwo oben in Ostfriesland spielt, da kannst du halt hier in Oberbayern relativ wenig dann mit anfangen. Also, ne, also ich würde immer wirklich vorher Standortanalyse machen. Das ist, finde ich, immer das A und O und das Wichtigste.
Jetzt hat man aber bei Ratgebern oder eben allgemein bei Sachbüchern diesen Regionalbezug ja in der Regel nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, mein Gesundheitsratgeber spielt im Taunus.
Nee, das eher nicht, das stimmt.
Also womit gehe ich dann, wenn ich jetzt einen Ratgeber habe, in den Vertrieb oder in die Buchhandlung?
Also generell ist da, ich hatte ja vorhin schon angebracht, in der ersten Buchhandlung, wo ich vor meiner Ausbildung gearbeitet hatte, also hauptsächlich Publikum Anfang, Mitte 40 und wir hatten Schwangerschaftsratgeber. Da würde ich dann halt auch nochmal schauen, wenn ich jetzt einen Ratgeber mache, den eindeutig nur eine jüngere Zielgruppe betrifft, dann muss ich halt schauen, okay, wie ist denn der Altersdurchschnitt in dem Ort, wo die Buchhandlung ist. da würde ich mich halt auch nachrichten. Oder beispielsweise, wenn man jetzt sagt, hier, ich habe mein Lieblingsbeispiel gerade die ganze Zeit, einen veganen Ratgeber. Mhm. Kannst du dir sicher sein, in der Großstadt bist du damit viel besser bedient als jetzt in einer Kleinstadt. Weil das ist in der Kleinstadt meistens nicht so weit verbreitetes Thema wie jetzt in der Großstadt. Und da würde ich halt immer schauen, wenn ich jetzt ein bestimmtes Thema habe oder irgendwie einen Ratgeber für irgendwie eine bestimmte Krankheit oder so geschrieben habe, welche Zielgruppe betrifft das? Ist das A und O und Standortanalyse? Mhm. Das ist auch das, was wir in der Ausbildung total viel gemacht haben. Da wurden wir echt durchgeprügelt durch so Standortanalysen. Das ist wirklich echt das Wichtigste, vor allem auch im Einkauf für einen Buchhändler selbst. Ne, wenn du da sitzt mit diesem riesigen Verlagsprogramm, das ist natürlich erschlagend und du kannst nicht jeden Titel nehmen. Du musst halt immer wissen, okay, Standort, welche Kundschaft habe ich und so weiter. Und da würde ich halt auch bei einem Ratgeber nicht so schnell aufgeben, wenn ich den jetzt in Buchhandlung unterbringen möchte.
Und das heißt, also ich gehe nochmal einen letzten Schritt zu diesem Thema. Als Self-Publishing-Autor fühle ich mich da vielleicht ein bisschen ratlos oder überfordert mit so einer Standortanalyse. Da dann auch einfach wieder die Buchhandlung fragen, was ist so ihre Kundschaft oder?
Ja, also ich würde halt im ersten Moment in die Buchhandlung gehen und erstmal selber mir so ein Bild machen, weil wenn du dann halt in die Buchhandlung gehst und halt siehst, okay, die haben gar keine Ratgeber, sowas gibt es beispielsweise auch, weil das einfach nicht funktioniert. Ich habe auch wirklich einige Buchhandlungen, die hauptsächlich bei mir Reiseführer nehmen und sagen, ja, Kochbücher und Ratgeber, das funktioniert bei mir eher nicht so. Da muss man halt vielleicht dann erstmal so ein bisschen schauen oder man ruft halt vorher in der Buchhandlung an und sagt, hey, bin eine Autorin, habe einen super tollen Ratgeber geschrieben, wie sieht es denn aus, würde der bei Ihnen denn reinpassen? So, und da kann man natürlich auch bei den Buchhandlungen nachfragen, weil die Buchhändler, die kennen ihre Kunden und ihren Standort. Das ist halt, da muss man selber, glaube ich, dann nicht so viel das Know-how haben, dass man sich da jetzt hinsetzt und selber anfängt, eine Markt- und Standortanalyse zu ziehen für jeden einzelnen Ort. Man kann auch einfach den Buchhändler fragen. Der kann das selber ja auch immer ganz gut einschätzen, ob das funktioniert oder nicht. Weil ich meine, die sind ja nicht ohne Grund schon so lange an Ort und Stelle. Ne? Man muss sich ja auch als Buchhandlung immer wieder so ein bisschen neu erfinden und gucken, okay, jetzt habe ich hier die Zielgruppe, jetzt wird das gerade interessant und so. Ja, deswegen, wie gesagt, ich würde halt vorher dann mal schauen, ob sie eine Webseite haben oder halt in die Buchhandlung gehen und erstmal gucken, gibt es die Warengruppe überhaupt, wo ich ein Buch zugeschrieben habe.
Und was empfehlen die auch vielleicht? Also es gibt ja auch so Buchhändler, die dann selber so, ich sage mal, Rezensionen oder Empfehlungen schreiben.
Ja, das ist nochmal der nächste Punkt. Wenn das Buch in der Buchhandlung ist, würde ich immer nahelegen, Leseexemplare. Das ist natürlich in gedruckter Form erstmal sehr, sehr schwierig natürlich für so einen ganz kleinen Verlag, weil das ist natürlich extrem teuer. Ne? Muss ich dir jetzt nicht erzählen, das ist klar. Aber letzten Endes ist so ein Leseexemplar, finde ich, auch so ein bisschen Marketing, in das man investiert. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, Mundpropaganda. Wenn der Buchhändler es gelesen hat und es ihm gefällt, dann empfiehlt er es immer weiter. Da gibt es diverse Beispiele, wo das schon so funktioniert hat, dass die Verlage, es gibt wirklich, also die ganz großen Verlage für Belletristik und so, die schicken mit ihren Verlagsvorschauen schon von Anfang an Leseexemplare mit. Bestes Beispiel ist jetzt Meeresglühen von, wie heißt jetzt, Anna Fleck, glaube ich. Das ist eine Trilogie, Atlantis, und da hatten sie halt auch letztes Jahr bei der Verlagsvorschau ein Leseexemplar mit dazu gepackt und gesagt, hey, das erscheint demnächst, lies es doch mal. Und da habe ich jetzt mit dazugehört, weil ich das Buch total schön fand, der Klappentext klang gut. Ich habe es mir mit nach Hause genommen, war super begeistert und da war ich nicht die Einzige bei, weil du bist dann natürlich hingegangen und hast gesagt, ey, das müssen wir in großer Stückzahl, das ist super, das werde ich jedem empfehlen. Das haben fast alle Buchhändler gemacht und dieser Titel war, glaube ich, noch vor der Auslieferung schon im Nachdruck für die zweite Auflage.
Wahnsinn.
Und das nur durch die Buchhändler oder halt direkt nach der Auslieferung. Also es war relativ schnell, dass die, dass das Koppenrad da in die Nachproduktion für die zweite Auflage gegangen ist. Und das nur durch die Buchhändler und das nur dadurch, dass sie ein Leseexemplar mit dabei gelegt haben. Weil der Buchhändler verkauft natürlich auch gerne das, was er kennt. Und klar, das von der Bestsellerliste, das ist, ganz ehrlich, ich lese so selten Bücher, die auf der Bestsellerliste sind. Weil das geht quasi von alleine. Die musst du als Buchhändler dann eigentlich, klar, um mitreden zu können, solltest du vielleicht schon mal schauen, ne? Aber ich habe so gerne so Erstlingswerke irgendwie von ganz frischen Autoren. Die nehme ich mir häufig irgendwie so dazwischen, so Autoren, wo du weißt, okay, die haben vielleicht noch keine große Fangemeinschaft. Dann nehme ich das dann nochmal eher. Aber das machst du dann auch eher, wenn du ein Leseexemplar kriegst. Weil als Buchhändler musst du natürlich sehr viel lesen. Und es geht natürlich enorm ins Geld, wenn du dir die Bücher alle kaufen würdest. Deswegen sind so Leseexemplare einfach das Beste, was du als Buchhändler kriegen kannst. Weil du in den seltensten Fällen die Bücher, die du in der Auslage liegen hast, mit nach Hause nimmst. Außer du bist so ein extrem vorsichtiger Leser. Aber ich beispielsweise, wenn ich ein Buch aufschlage in der Buchhandlung, du siehst, wenn der Buchrücken, oder du kriegst das ja mit, wenn der Buchrücken schon mal irgendwie gebrochen wurde. Das heißt, wenn das Buch schon mal mehr aufgeschlagen wurde, als nur mal kurz den Buchdeckel anheben. Das siehst du ja, weil das Buch sich entweder so ein bisschen verzieht oder du hörst es. Du hörst es ja, wenn du ein gebundenes Buch das erste Mal so richtig aufschlägst, so wirklich
knistert komplett. Knistert das so schön.
Genau, es knackt. Und ich bin dann beispielsweise so, ich denke mir so, ich nehme lieber, also ich weiß nicht, das ist so ein Ding von mir, dass ich mir denke, ich möchte lieber ein frisches haben. Ich nehme auch meistens immer so Bücher, wenn ich in der Buchhandlung ein Buch kaufe, eins von weiter unten, weil das dann noch nicht von jedem angegrabbelt wurde. Und so als Buchleser, ich wüsste jetzt nicht, ob ich dann ein Buch, was ich dann schon als Buchhändler gelesen habe, wirklich zurück in die Auslage legen würde, ehrlich gesagt, weil es ist ja schon einmal gelesen. Mhm. Und klar, du könntest es theoretisch machen, aber praktisch, also ich habe es jetzt beispielsweise noch nie gemacht. Klar, mal irgendwie kurz reingeblättert, um ungefähr zu wissen, worum es geht. Und bei Bilderbüchern ist das halt auch nochmal ein bisschen was anderes. Klar, als Buchhändler könntest du hingehen und sagen, ja gut, ich stecke es dann halt in den Verkauf, wenn ich es gelesen habe, verkaufe es entweder mit oder schicke es zurück. Aber da ist es ja dann auch noch so, du als Verlag, du willst ja dann nicht unbedingt ein Buch zurückhaben, was schon gelesen wurde. Du willst es ja in einem neuartigen Zustand haben, damit du es weiterschicken kannst an eine andere Buchhandlung, die es vielleicht besser verkauft. Da habe ich auch schon so Stories gehabt, wo ich dann ein Buch ausgepackt hatte in der Buchhandlung, was frisch angekommen war im Paket. Das war ein Titel aus der Backlist, also ein etwas älteres Buch. Und da lag da vorne ein Einkaufszettel drin von irgendeinem anderen Buchhändler. Und deswegen, ich glaube schon, es gibt Buchhändler, die sowas machen. Dann denke ich so, ach ja, schön, okay, ich hoffe, er hat den Käse noch gekriegt. Ne? Also das ist dann halt, da denke ich halt sehr auch gut. So, als Buchhändler, ich möchte doch auch was Frisches haben, wenn ich ja schon den vollen Preis an den Verlag dafür bezahle, wenn es jetzt kein Mängelexemplar ist, fände ich persönlich irgendwie komisch.
Mhm.
So. Und vor allem, wenn schon irgendwie Leserillen oder sowas drin sind. Sowas finde ich geht gar nicht. Oh, so Leserillen. Immer wenn ich in der Bahn sitze und mitkriege, wenn jemand irgendwie Leserillen in ein Taschenbuch reinmacht und den Rücken bricht, dann, boah, da muss ich mich immer umsetzen. Das kriege ich gar nicht. Das kriege ich gar nicht auf die Kette, gegenüber einer Person zu sitzen, die den Buchrücken bricht.
Alle Infos und Hintergründe sowie weitere Folgen dieses Podcasts erhalten Sie unter www.daniela-preis mit Doppel-S geschrieben.de.